Das Kabinett des neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump nimmt Gestalt an und parallel eröffnen sich konkretere Perspektiven auf das, was nun auf die Weltwirtschaft zukommen könnte. Und deshalb blicken wir im Podcast heute erneut nach Amerika, wo eine wirtschaftspolitische Zeitenwende bevorstehen könnte. Herzlich willkommen zum aktuellen HVB-Marktbriefing, sagt Titus Gruder. Rund zwei Wochen nach der US-Wahl zeichnen sich die ersten Schritte in der Wirtschaftspolitik von Team Trump 2.0 ab. Was bedeuten sie für Europa? Könnten die Europäer den neuen Präsidenten etwa durch bestimmte Deals für sich gewinnen? Und was könnte der neue Kurs in Washington für die Energiepreise bedeuten? Über all das spreche ich mit HVB-Chefvolkswirt Andreas Rees und Chief Investment Officer Philipp Gistakis. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen.
Ja, hallo, grüßt euch.
Hallo, ich grüße euch heute mal wieder aus Griechenland.
Von der Insel Korfu. Andreas, die erste Frage geht an dich. Kurz rekapituliert, wir haben gerade einen Nachwahl-Podcast produziert. Nun blicken wir erneut nach Amerika, weil das Thema sich immer weiter dreht. Unter anderem haben die Republikaner nun beide Häuser des US-Parlaments in der Hand, was Trump noch mehr wirtschaftspolitischen Spielraum geben dürfte. Was hat sich seit der Wahl Neues ergeben? In welchen Bereichen wissen wir nun schon mehr darüber, was Trump wirtschaftlich vorhat?
Ja, zuerst mal, Titus, mein persönlicher Eindruck insgesamt, dass Donald Trump wirklich schon zielgerichtet zu Werke geht. Er macht sich daran, seine Agenda umzusetzen bzw. vorzubereiten. Also das scheint schon ein anderer Trump zu sein als vor 8 Jahren. Also er weiß schon, was er machen muss, um dann gleich nach Amtsantritt Ende Januar loszulegen. Mhm. Wenn ich es mal zusammenfasse, also was ich schon beim letzten Podcast befürchtet habe, raus aus dem Pariser Klimaabkommen und vermutlich auch raus aus dem Inflation Reduction Act. Ich denke allerdings, es wird keinen vollständigen Rückzug aus dem Inflation Reduction Act geben. Darüber können wir gleich noch reden. Dann, du hast schon angesprochen, was Trump natürlich liebt, ein Dealmaking zwischen den USA und anderen Ländern, gerade beim Thema Energie und LNG. Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat ja schon mit Trump telefoniert und entsprechende Vorschläge gemacht. Also die USA könnten zum Beispiel noch mehr LNG nach Europa liefern. Ja, und das Thema, was uns natürlich allen auf den Nägeln brennt, bei den Zöllen, da stehen die Drohungen Trumps aus dem Wahlkampf im Raum. Also insbesondere höhere Zölle auf chinesische Produkte, aber auch wir Europäer, wären wahrscheinlich davon betroffen. Und jetzt der Stand zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir wissen nichts Neues oder wirklich etwas Konkretes. Aber es gibt eine wichtige Deadline für uns Europäer im nächsten Jahr, kurz nach der Amtseinführung von Trump, und darüber können wir gleich reden.
Ein möglicher Handelskonflikt steht im Raum zwischen den USA und der EU. Die Zollpolitik, die Trump da vorschwebt, kann man sich gar nicht oft genug anschauen, was deren Folgen angeht. Du sprichst in dem Zusammenhang von einer Deadline. Was hat es damit auf sich?
Ja, diese Deadline, die ist im März 2025, um genau zu sein Ende März, also kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Trump hat 2018 während seiner ersten Präsidentschaft höhere Zölle erhoben auf europäischen Stahl und Aluminium. Und im Gegenzug hat die Europäische Union höhere Zölle erhoben auf Bourbon Whisky, Harley Davidson und so weiter. Mhm. Dieser Konflikt wurde unter der Biden-Administration dann auf Eis gelegt, aber nur temporär. Das heißt, sowohl die USA als auch die Europäische Union haben sich das sozusagen im nächsten Jahr auf Wiedervorlage gesetzt. Also dann läuft die Aussetzung der höheren Zölle aus und die Europäische Union muss deshalb ab März 2025 entscheiden, wie man jetzt weiter vorgehen will. Ich würde vermuten, die Europäer werden zurückstecken. Alles andere wäre eine Provokation für Trump. Aber da muss eben jetzt dann bald eine Entscheidung her.
Das ist also eine offene alte Geschichte aus der ersten Amtszeit von Donald Trump. Die aktuelle Frage lautet aber doch, wie aggressiv wird sich Trump diesmal verhalten, was die Zölle angeht? Geht er da in die Vollen mit 20% gegenüber Europa? Was kann man da rund zwei Wochen nach der Wahl schon Konkretes sagen?
Ja, es ist alles Spekulation, aber ich persönlich würde vermuten, er wird zielgerichtet vorgehen. Er wird wahrscheinlich sehr starken Druck aufbauen wollen. Und er kommt natürlich auch aus einer Position der Stärke und das wird ihm helfen. Also einmal natürlich politisch aufgrund der Wahlergebnisse in den USA, aber auch aus einer ökonomischen Perspektive. Denn die USA sind mehr denn je das Gravitationszentrum der Weltwirtschaft. Die US-Wirtschaft wächst weiterhin ziemlich kräftig, während sich die Wirtschaft in China und gerade bei uns hier in Europa verlangsamt hat. Insbesondere auch in Deutschland. Wir haben gar kein Wachstum mehr, wir schrumpfen ja sogar leicht. Also mit anderen Worten, viele Länder, einschließlich der Europäer, sind stärker vom amerikanischen Absatzmarkt abhängig und zwar noch stärker als zu Beginn der ersten Präsidentschaft von Donald Trump vor 8 Jahren. Und dadurch kann er wahrscheinlich, wenn er das möchte, diesen maximalen Druck auf andere Länder aufbauen, insbesondere durch die Zölle. Er muss natürlich immer noch die Inflationsseite in seinem eigenen Land im Auge behalten. Wenn er zu aggressiv bei den Zöllen vorgeht, zu stark anhebt, das könnte die Inflation anheizen. Aber ich denke schon, der Druck wird kommen, gerade bei uns hier in Europa.
Trump ist ja Nachfahre deutscher Auswanderer und ausgerechnet Deutschland hat er im Moment so auf dem Kieker. Was ist da eigentlich der wirtschaftliche Grund und welche anderen Länder macht er noch zur Zielscheibe, jenseits mal von China, mit dem Trump ja ohnehin ziemlich im Clinch liegt?
Deutschland liegt vermutlich schon ganz weit oben auf seiner persönlichen Watchlist. Er hat ja immer wieder auf die deutsche Autoindustrie verwiesen oder, muss man auch fairerweise sagen, zu Recht auf die Gefahren von Nord Stream und die russischen Gaslieferungen. Das war vor dem Ukraine-Krieg. Der wirkliche ökonomische Grund, das ist natürlich, die USA haben ein Handelsbilanzdefizit mit Deutschland. Das heißt, wir exportieren deutlich mehr in die USA als umgekehrt. Und Trump weiß natürlich auch, dass die deutsche Wirtschaft unter starkem Druck steht. Wir haben kein Wachstum. Und diese Konstellation, die könnte er sich eben zunutze machen und Forderungen aufstellen. Also zum Beispiel, kauft mehr amerikanische Produkte, kauft mehr unser LNG, also Flüssiggas. Und da gibt es eben, was du schon gesagt hast, neben Deutschland noch viele andere Länder, die Trump wahrscheinlich unter Druck setzen wird, aus wirtschaftlichen und politischen Gründen. Ganz oben natürlich China, klar. Die Amerikaner haben hier weiterhin das höchste Handelsbilanzdefizit mit rund 275 Milliarden US-Dollar, auch wenn es jetzt in den letzten Jahren tendenziell etwas rückläufig war. Auch ganz oben vermutlich Mexiko. Die haben ein Handelsbilanzdefizit mit den USA von immerhin schon 170 Milliarden US-Dollar. Das ist auch sehr stark angestiegen in den letzten Jahren. Ja, und da gibt es natürlich exportorientierte Länder wie Japan, Südkorea und Taiwan. Die bewegen sich so in Größenordnungen, die mit Deutschland vergleichbar sind. Also ein Handelsbilanzdefizit, so grob gesagt, zwischen 50 und 100 Milliarden US-Dollar.
Du hast es schon erwähnt, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit Trump schon telefoniert und da hat sie ihm einen Vorschlag gemacht, Europa könne demnach seine Energieversorgung stärker auf Flüssiggas aus den USA umstellen, statt, wie es bisher noch der Fall ist, immer noch teilweise auf russisches Gas angewiesen zu sein. Trump sieht sich ja gerne selbst als erfahrener Dealmaker. Glaubst du, von der Leyen's Dealvorschlag wird ihm gefallen?
Ich will es so mal sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich am Ende funktionieren wird. Aber was man sicherlich sagen kann, das Angebot von Frau von der Leyen, das ist taktisch klug und das macht auch geopolitisch Sinn für die Europäische Union. Das ist ja schon gesagt, Trump, der große Dealmaker, das sieht er sich, das wird ihm schmeicheln. Frau von der Leyen, sie hat ja explizit davon gesprochen, auch das Handelsbilanzdefizit der USA mit der EU zu verringern. Denn man könnte ja aus den USA mehr LNG aufkaufen, noch mehr muss ich sagen. Denn es ist so, dass die Europäische Union mittlerweile schon knapp die Hälfte seines LNG aus den USA bezieht. Also die USA sind mittlerweile der größte LNG-Exporteur. Aber die Amerikaner könnten noch mehr liefern, weil Trump ja auch gesagt hat, er möchte die Öl- und Gasförderung weiter ankurbeln. Und man muss es auch so sehen, die Europäische Union und auch gerade insbesondere Deutschland, wir haben ja die notwendige Infrastruktur für die Nutzung von LNG. Europa bezieht noch immer Gas von Russland. Also das macht auch geopolitisch Sinn. Aber ob das am Ende wirklich ausreichen wird, um die Zölle zu verhindern, das weiß ich wirklich nicht. Das weiß, glaube ich, niemand im Augenblick. Und es kann ja auch sein, dass Donald Trump möglicherweise seine Forderungen mit anderen Bereichen zusätzlich verquicken möchte. Also neben Energieexporte in die Europäische Union mehr Militärgüter verkaufen oder irgendwelche anderen US-Güter nach Europa schicken.
Zur Erläuterung, LNG, das ist der Fachbegriff für Flüssiggas. Kommen wir noch auf den Inflation Reduction Act zu sprechen, den hast du auch schon eingangs erwähnt. Das ist ja im Grunde das politische Vermächtnis von Joe Biden, ein gigantisches Investitions- und Förderprogramm, das letztlich die grüne Transformation der US-Wirtschaft herbeiführen soll. Kann man nun wenige Tage nach der Wahl schon sagen, ob Trump das nun komplett schleifen wird? Denn er ist ja bekanntlich eher ein Fan fossiler Energieträger.
Ja, also Klimaschutz hat natürlich für Trump keinerlei Priorität. Er hat ja den Inflation Reduction Act im Wahlkampf als einen Scam bezeichnet, also einen Schwindel. Und deshalb neben dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, es dürfte aller Voraussicht nach auch kräftige Einschnitte geben beim Inflation Reduction Act. Denn er könnte zum Beispiel diese finanziellen Mittel, die er beim Inflation Reduction Act dann einspart, für Senkung der Körperschaftssteuer verwenden. Er möchte ja die Steuerlast der Unternehmen, möglicherweise auch der Privathaushalte, senken. Und die Steuersenkungen müssen dann nicht komplett auf Pump finanziert werden. Also das könnte aus seiner Sicht schon Sinn machen. Außerdem könnte Trump Maßnahmen rückgängig machen, von der möglicherweise chinesische Produzenten oder auch andere ausländische Produzenten indirekt profitieren vom Inflation Reduction Act. Es ist ja so, wir haben das ganz oft schon im Podcast angesprochen, China dominiert die grünen Lieferketten und man könnte sie bei der Produktion von Solarzellen, Batterien und Windkrafträdern wirklich komplett ausschließen, dass sie wirklich zu 100% nicht von diesen steuerlichen Vergünstigungen, zum Beispiel über den Export aus China in die USA von Zwischengütern in diesen Bereichen, dass sie da nicht mehr profitieren. Also das wäre eigentlich in meiner Interpretation auch nur eine Verschärfung der Vergabepraxis, denn der Inflation Reduction Act hat ja eh schon eine protektionistische Komponente gehabt unter Biden. Zum Beispiel konnten europäische Unternehmen, die in den USA produzieren wollten, die Vergünstigungen nicht in Anspruch nehmen. Also ich denke, da wird was kommen. Mhm. Warum ich jetzt nicht glaube, dass der Inflation Reduction Act wirklich komplett abgeschafft wird, also der Grund dafür, und ich denke, das muss man auch ganz klar sehen, viele Investitionen, viele neue Jobs in den Bundesstaaten und in den Counties in den USA, die hängen davon ab. Und in den Bundesstaaten oder in den Counties, da haben die Republikaner auch eine Mehrheit. Die sind da in der Verantwortung. Vor mehr als 2 Jahren, als der Inflation Reduction Act im Kongress verabschiedet worden ist, da haben die Republikaner geschlossen dagegen gestimmt, aber jetzt hängen eben die Jobs dran. Also das spricht dagegen. Außerdem sind etliche Ölunternehmen mittlerweile im Bereich Wasserstoff und Speicherung von Kohlendioxid im Boden aktiv. Und diese Ölunternehmen, die unterstützen die Republikaner finanziell. Also auch das spricht dagegen. Und last but not least, ganz klar, Elon Musk war ja in Trumps Wahlkampfteam. Vermutlich wird es weiterhin auch Kaufprämien geben für Elektroautos, aber vielleicht eben eine Verschärfung, dass diese Elektroautos wirklich ausschließlich in den USA produziert werden. Also um das zusammenzufassen, ich denke, Donald Trump wird zweigleisig fahren, raus aus dem Pariser Klimaabkommen, mehr Förderung von Öl und Gas, raus aus Teilen des Inflation Reduction Acts, aber eben nicht komplett.
Dazu passt natürlich auch die Frage, was all das denn auch mit den Energiepreisen mittel- bis langfristig macht. Philipp, Öl- und Gaspreise, das ist nur indirekt ein Anlagethema und ein Kapitalmarktthema, aber Investoren achten ja schon immer drauf, wie sich die Kosten für bestimmte Branchen auf der Energieseite entwickeln werden. Was siehst du da für mögliche Effekte von der Trumpschen Politik ausgehen?
Sollten jetzt tatsächlich mehr Öl und Gas, also fossile Energieträger in den USA produziert werden, Trumps Drill, Baby, Drill-Politik, dann würde natürlich die verfügbare Energiekapazität weiter steigen und das sollte natürlich auf die Preise entsprechend drücken. Was vielleicht vor diesem Hintergrund noch wichtig ist, wenn man sich mal anschaut, wie eigentlich das relative Preisgefüge gerade bei Gas ist. Und das ist ja wichtig, insbesondere wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen anschauen. Ich schaue mir jetzt hier Gas-Futures an, übrigens mit einer etwas längeren Laufzeit, 2026. Dann sieht man, dass die kurzfristigen, also die für nächstes Jahr Delivery, also Futures Gas Delivery nächstes Jahr in Europa etwa den vierfachen Gaspreis zu den USA haben und der sollte sich dann reduzieren über die kommenden 2-3 Jahre auf das 2,5-2,3-fache, also Gaspreis in Europa im Vergleich zu den USA. Und das hört sich jetzt nach viel an, aber vor der Energiekrise waren die Gaspreise in Europa auch schon höher, trotz dem russischen Gas. Da waren sie ungefähr 2,1, 2,2-fache. Also von dem aktuellen Vierfachen sollte sich mehr oder weniger wieder der Future-Kurve entsprechend auf das relative Gaspreisgefüge wie vor der Inflationskrise, dem Ukraine-Krieg, normalisieren.
Also durchaus eine positive Nachricht für Unternehmen. Nun hat sich der erste Staub gelegt nach der Wahl. Der berühmte Trump-Trade, starker Dollar, starke US-Aktien, starker Bitcoin ist an den Märkten vielfach aufgegangen. Was geben denn die Märkte nun nach der Wahl uns Deutschen und Europa als Botschaft mit, deiner Meinung nach?
Ich denke, die amerikanischen Wählerinnen und Wähler haben für uns relevant drei wesentliche Kernbotschaften genannt, nämlich zunächst einmal die altbekannte Wahlkampfweisheit aus den USA, It's the economy, stupid. Und das, glaube ich, ist wichtig, insbesondere auch bezogen auf das Nachhaltigkeitsthema, was Andreas auch angesprochen hat. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner sich nicht auch in der Mehrheit um die Themen wie Klimawandel etc. sorgen. Aber was sie eben möchten, ist, dass die entsprechenden Maßnahmen, die ergriffen werden, eben auch ökonomisch funktionieren für die breite Mehrheit. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wichtig für uns ist. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das möglich ist, dass wir auch einen ökonomisch funktionierenden Klimaschutz betreiben können. Das ist die erste Botschaft, die wichtig ist. Die zweite Botschaft, die wichtig ist, könnte für uns gerade in Deutschland ein bisschen schwierig oder schmerzhaft sein. Denn wir tragen ja immer das Mantra des Exportweltmeisters vor uns her. Und das ist eine Botschaft, die außerhalb von Deutschland, insbesondere in den USA, nicht gut ankommt. Vermutlich macht es wenig Sinn, eine bilaterale ausgeglichene Handelsbilanz, also dass jedes Länderpärchen miteinander eine ausgeglichene Handelsbilanz anstrebt. Das würde ja im Prinzip der arbeitsteiligen globalen Wirtschaft komplett widersprechen. Mhm. Aber starke Exportüberschüsse und Außenhandelsüberschüsse sind etwas, die insbesondere aus amerikanischer Perspektive schwer zu akzeptieren sind. Und das hat natürlich auch dann mit etwas zu tun, wie viel wir sozusagen bei uns in Europa und in Deutschland investieren und eben auch importieren, um zum Beispiel Investitionen zu tätigen oder auch zu konsumieren. Und die dritte wesentliche Botschaft ist die auf der sicherheitspolitischen Seite. Denn da ist es, glaube ich, auch so, dass die Mehrheit der Amerikaner uns in Europa natürlich bei unserer Sicherheit entsprechend unterstützen möchte. Aber sie möchten eben auch, dass wir das federführend selbst tun und eben auch die Kosten dafür übernehmen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir vollkommen nachvollziehen können. Und diese drei Botschaften, glaube ich, die sind ganz wichtig, auch für die wirtschaftspolitischen Fragen und für die Kapitalmarktfragen, denn sie deuten mehr oder weniger unisoni auf zusätzliche Investitionen hin, die wir eigentlich gut gebrauchen können.
Mhm. Gib uns doch auch mal einen kurzen Überblick darüber, wie die Märkte eigentlich seit dem Wahltag gelaufen sind. Was hat sich da im kollektiven Bewusstsein der Investoren seit der Wahl so abgespielt? Welche Meinungen haben sich da gebildet? Und wie hat sich das übersetzt in Bewertungen und Kurse der einzelnen Assetklassen?
Also die amerikanischen Aktien, die waren ja ein bisschen im Plus. Da kommt ein bisschen drauf an, nimmt man jetzt den Tag direkt davor oder Ende Oktober. Direkt davor sind es fast 5% im Plus. Ende Oktober sind es nur noch 3% im Plus. In den USA, in Europa eher ein bisschen schwächer, aber nicht sehr stark. 2-3% im Minus. Also die Aktienseite hat reagiert wie erwartet. Mhm. Bullish für die USA, eher ein bisschen schwieriger für Europa. Was aber interessant ist, ist die Rentenseite. Denn in der Rentenseite, und das ging übrigens auch schon vor der Wahl so, hat dieser Trump-Trade dazu geführt, dass die Märkte Zinssenkungserwartungen von den Zentralbanken rausgepreist haben. Vor 2 Monaten, Mitte September, haben die Märkte erwartet, dass die amerikanische Zentralbank als Zielmarke des Zinssenkungszyklus 2,75% anstrebt. Das war sozusagen die sogenannte Terminal Rate oder erwartete Terminal Rate. Jetzt sind es nur noch 3,75, also 100 Basispunkte Zinssenkung weniger. Und interessant ist, dass im gleichen Zeitraum, also zwischen Mitte September und Mitte November in Europa, die Zinssenkungsfantasien sogar noch ein Stückchen verschärft wurden oder verstärkt wurden. Also für Amerika werden weniger Zinssenkungen erwartet, 100 Basispunkte weniger. Für Europa werden sogar ein Ticken mehr Zinssenkungen erwartet. Nicht eine ganze Zinssenkung, sondern nur ein Bruchteil davon. Aber das zeigt sehr schön, auch was die Märkte erwarten, ist, dass die Trump-Politik für die USA inflationär wirken könnte und damit der amerikanischen Zentralbank Spielraum für zusätzliche Zinssenkungen nimmt und für Europa möglicherweise eher belastend wirkt und damit die Zentralbank in Europa zusätzlichen Spielraum haben könnte, die Zinsen zu senken.
Zinssenkungen, also in der Tendenz eher ausgepreist an den Anleihenmärkten. Wo liegen denn nun die wichtigsten Risiken, auf die man achten sollte, die von Trumps Wirtschaftspolitik ausgehen dürften? Über welche Kapitalmärkte reden wir da? Über welche Finanzmärkte?
Hier sprechen wir insbesondere natürlich über die Anleihenmärkte. Und die Risiken sind eben genau dieses, dass der Inflationsdruck durch die politischen Projekte und die Maßnahmen einer Trump-Administration die Inflation ansteigen könnte und damit, wie gesagt, die Zentralbank noch weniger Spielraum haben könnte. Damit würden die Zentralbankzinsen weniger stark sinken können, vielleicht sogar nur noch sehr wenig sinken können. Wenn das eingepreist wird, bedeutet das, dass am langen Ende die Renditen eher weiter steigen. Die sind auch in den vergangenen 2-3 Wochen gestiegen. Und da ist die große Frage natürlich auch nach der Verschuldungssituation der USA. Also nicht gegenfinanzierte Steuersenkungen, die also zu einer Ausweitung des Defizits führen würden, zu einem Anstieg der Verschuldung in den USA führen und damit natürlich auch zu einem Emissionsdruck, denn das US Treasury müsste dann Anleihen entsprechend emittieren, um diese Ausgaben oder diese Steuersenkungen gegenzufinanzieren. Und wenn dann, und jetzt spreche ich aber tatsächlich von einem Tail-Risiko, also nicht irgendwie von einem neuen, normalen Risiko, sondern von einem wirklich relativ weit draußen liegenden Risiko. Wenn das irgendwann mal zu einer Situation führen könnte, dass die fiskalische Stabilität und die Schuldenstabilität der USA in Zweifel gezogen werden würde, dann könnten natürlich die Renditen sehr stark steigen. Und das wäre durchaus etwas, was für die Anleihenmärkte ein Thema wäre, was natürlich aktuell nicht eingepreist sind. Wie gesagt, aktuell im Vergleich zu vor der Wahl sind die Renditen in den USA um so 20 Basispunkte gestiegen. Wesentlich mehr ist da jetzt aktuell nicht eingepreist, sollte die fiskalische Situation und der inflationäre Druck da nochmal deutlich steigen, dann könnte natürlich deutlich mehr Renditeanstieg am langen Ende eingepreist werden müssen.
Der US-Dollar, der kennt ja seit der Wahl Trumps nur einen Weg, nämlich nach oben. Was du gesagt hast zu Zinsen und Inflation, was hätte das mittelfristig für Auswirkungen auf den Dollarkurs?
Also der Dollar reagiert natürlich darauf, dass die Renditen in den USA moderat steigen. Damit wird die Zinsdifferenz zum Beispiel zu Europa größer. Und wenn die Zinsdifferenz größer wird, dann bedeutet das, dass es attraktiver ist für globale Anleger, ihr Geld im Dollar zu parken, weil sie im Dollar eben mehr Zinsen bekommen. Und diese Shifts dann aus den anderen Währungen herein in den Dollar sind dann eben dollarpositiv. Jetzt müssen wir aber berücksichtigen, die Erfahrung, die wir zum Beispiel im Oktober 2022 in Großbritannien gemacht haben. Wir erinnern uns an die Mini-Budget-Affäre der damaligen Premierministerin Liz Truss. Die hat ja auch massive Einnahmekürzungen, also Steuersenkungen vorgeschlagen, die eben dann zu einem, sag ich mal, starken Anstieg der Rendite im britischen Pfund geführt hat. Und interessanterweise ist das britische Pfund in diesem Zeitraum dann nicht gestiegen, sondern gefallen. Warum? Weil die Märkte sozusagen den Anstieg in den Pfundrenditen als Risikoprämie gesehen haben, nicht als zusätzliche Attraktivität, sondern als Risikoprämie und eher aus den Anleihen ausgestiegen sind. Wie gesagt, davon sind wir in den USA weit, weit weg. Das wäre ein Tail-Risiko. Aber natürlich, wenn hier die fiskalische Stabilität oder die Schuldentragfähigkeit der USA in Zweifel gezogen werden würde, nochmal, da sind wir weit davon entfernt, dann könnte natürlich diese Korrelation steigende Renditen im US-Treasury führt zu steigendem US-Dollar sich auch irgendwann mal ins Umgekehrte vertauschen. Und das wäre dann natürlich schon eine massive Krise an den globalen Finanzmärkten.
Nochmal weitergedacht, was würde das denn an Problemen für Europa bedeuten, insbesondere für die Europäische Zentralbank, die ja längst im Abwärtszyklus bei den Zinsen ist, was ja auch zum Beispiel der lahmenden deutschen Wirtschaft aktuell helfen würde?
Ja, wenn die Europäische Zentralbank ihren Zinssenkungszyklus so wie geplant oder wie erwartet fortsetzt und die Amerikaner eben weniger die Zinsen senken, dann würde eben die Zinsdifferenz steigen. Und das wäre eben, haben wir gerade eben besprochen, negativ für den Euro. Negativ für den Euro würde bedeuten, dass die Kosten für Importe von Dollar gehandelten Gütern, wie zum Beispiel Öl und Gas, für die Käufer in Europa verteuern würden. Dann spricht man von einer wechselkursinduzierten importierten Inflation. Sollte der Wechselkurs nicht übermäßig dramatisch sich abschwächen, dann wäre das kein großes Problem. Allerdings haben wir vor 2 Jahren, also zu Beginn des Ukraine-Krieges, eine entsprechende Situation gesehen, wo die deutliche Verbilligung des Euros gegenüber dem Dollar schon zu einem Problem geführt hat. Denn typischerweise ist es so, dass ein hoher Ölpreis in der Vergangenheit einhergegangen ist mit einem starken Euro-Dollar-Wechselkurs. Das heißt, der hohe Ölpreis ist durch den starken Euro für uns europäische Konsumenten abgefedert worden. Nur in der Ukraine-Krise bzw. in der Inflationskrise 2022 war das umgekehrt. Da hat nämlich gleichzeitig zu einem stark steigenden Ölpreis der Euro gegenüber dem Dollar deutlich abgewertet und damit Kosten für die Energie nochmal zusätzlich angeheizt. Sollte jetzt der Euro schwächer werden und der Ölpreis aber mehr oder weniger moderat bleiben, dann würde eine weitere Verbilligung des Euros gegenüber dem Dollar im moderaten Maße, zum Beispiel Richtung Parität, jetzt kein großartiges Problem darstellen. Und wie wir eingangs schon gesagt haben, ist ja die Erwartung eher, dass die Energiekosten durch die Politik der Trump-Administration sinken sollten. Deswegen glaube ich nicht, dass das im Basisszenario zu einem Problem für die EZB führt. Aber wenn wir einen schwächeren Euro hätten bei gleichzeitig stark steigenden Energiekosten, dann könnte das ein Problem für die EZB sein. Und das ist deswegen ein Problem, weil dann die europäische Wirtschaft wirtschaftlich belastet wäre, die EZB sich aber unter Druck gesetzt fühlen könnte, die Zinsen anzuheben, um eben den Wechselkurs und damit die importierte Inflation zu stabilisieren. Und das wäre dann natürlich schon sehr kontraproduktiv. Aber wie gesagt, das ist ein Risikoszenario, derzeit eher mit einem schwacheren Euro einhergehend niedrigere Ölpreiskosten.
Eine ganze Menge an Risiken ergibt sich da also aus der Blickrichtung der Anleger. Wie stelle ich also aktuell mein Portfolio am besten auf? Wie macht ihr das bei der HVB, da wir ja nun die neue und wahrscheinliche Sachlage der Weltwirtschaft unter Trump etwas besser einschätzen können?
Ja, ganz kurz ausgedrückt, die aktuelle Situation sieht so aus, als wäre die Trump-Politik positiv für amerikanische Aktien und eher ein bisschen negativ für US-Dollar-Anleihen. Deswegen würden wir in den USA Aktien gegenüber US-Staatsanleihen bevorzugen. Und in Europa sieht es eher danach aus, als könnte man durchaus einen vernünftigen Anteil von Anleihen mit zu einem Aktienportfolio hinzufügen. Allerdings wäre ich jetzt auch nicht sehr negativ auf europäische Aktien. Haben wir immer wieder drüber gesprochen, die Gewinne auch von europäischen Unternehmen, die werden vermutlich in den kommenden 2 Jahren wachsen, nicht so stark wie in den USA, deswegen US-Aktien deutlich positiver als europäische Aktien, aber wie gesagt, vermeiden muss man europäische Aktien nicht. In den USA muss man aber darauf achten, dass die Anleihen durchaus weiter unter Druck sein könnten.
Philipp Gestakis war das heute, ausnahmsweise von der Insel Korfu, und Andreas Rees, standardmäßig aus Frankfurt zugeschaltet, unser HVB-Expertenteam. Je näher die Amtsübernahme in Washington rückt, desto mehr dürfte sich Klarheit ergeben, wie die Details der neuen US-Wirtschaftspolitik aussehen werden, von der wir bislang ja nur Skizzen und Konzepte kennen. Das war's von uns, vom Team Marktbriefing. Die Welt steht nicht still, vor allem nicht in so nachrichtenstarken Zeiten wie diesen. Daher steht unser nächster Podcast bereits am 2. Dezember zum Download bereit. markt-briefing@unicredit.de. Diese E-Mail kennen Sie inzwischen. Dorthin bitte Fragen, Hinweise und Anregungen richten, denen wir dann gerne folgen werden.
Andreas Rees,
Philipp Gestakis
und Titus Gruder sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.